Als ich vor Wochen gefragt wurde, ob ich mal wieder predigen sollte hier in Helmeroth, habe ich gesagt, okay, was habt ihr für ein Thema? Da sagte euer Chefmoderator, er glaubt das nicht. Sagte er, ja, wir haben gehört, Sie waren in der Fremdenlegion. Ja, und irgendwie habe ich verstanden, ich sollte davon erzählen. Und mir kam sofort das Thema Gottes vorlaufende Gnade. Und das ist der Punkt, von dem ich heute Morgen erzählen möchte. Gottes vorlaufende Gnade. Wir verstehen ja unser Leben erst in der Vergangenheit, im Rückblick, alle. Und zum Thema Gottes vorlaufende Gnade, ich glaube, es gibt viele Menschen, es gibt viele Christen, die werden das bestätigen und sagen, ja, in meinem Leben hat es vorlaufende Gnade gegeben. Eine ganze Menge. Aber manche Christen bestätigen das nicht unbedingt und würden meinen, da müsste ich erst mal rätseln, da müsste ich erst mal nachschauen. Gottes vorlaufende Gnade. Und ich möchte die Dinge auf den Punkt bringen. Den Begriff habe ich zum ersten Mal gehört in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Frankfurt am Main im Lüthierhaus. Und ich habe damals noch gar nicht verstanden, was die damit meinen. Aber nachdem die Geschwister meine Geschichte gehört haben, haben sie gesagt, die vorlaufende Gnade Gottes war mit dir. Ich war mit meiner Frau im Urlaub in der Westmarsch, das ist da oben bei Ostfriesland, Norden, die älteste Stadt in Friesland. Und nachdem ich zur Ruhe kam, hatte ich ziemliche Herzrhythmusstörungen. Und ich dachte, war es das? Und habe den Herrn gefragt, Herr, ist das das Ende? War es das? Und plötzlich bekam ich eine Eingebung, dass Gott mein Leben schon einmal vor dem Tod errettet hat. Und da habe ich gedacht, dann kann er es wieder tun. Und da war ich beruhigt. Ich war also etliche Jahre in der französischen Fremdenlegion in Algerien, in der Sahara, eine sehr schöne Gegend. Und zwar war ich im sogenannten Großen Erg. Das ist eine Geröllwüste, da kann man mit 100 Sachen, mit 100 Stundenkilometer fahren. So klein sind die Steine, einer nach dem anderen. Und wir fuhren amerikanische Geländewagen, die wir noch aus dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben. Ich selber war aber nicht im Zweiten Weltkrieg. Und wir waren in der Nähe der marokkanischen Grenze und warteten immer auf Rebellen, die von Marokko infiltrierten, rüberkamen nach Algerien, um die Franzosen in Algerien zu bekämpfen. Und wir hatten dann immer die schlappe Aufgabe, die Genossen in Empfang zu nehmen oder ein bisschen mehr, also nicht nur Gefangene. Und eines Tages kriegten wir den Befehl, mal wieder auszurücken aus unserem Fort Richtung marokkanische Grenze. Und bevor wir ausrückten, kommt der Oberleutnant zu mir und sagt, Herr Gerlach, Sie bleiben nicht mehr in Ihrer Gruppe. in der sie jetzt einige Jahre gewesen sind. Sie fahren mit dem Kommandement. Das ist die Gruppe von Offizieren. Ich war kein Offizier. Ich muss eigentlich lachen. Ich war ein schlechter Soldat. Ich habe in 3 Jahren 64 Tage Bau gekriegt. Ich war immer ein Rebell. Gegen alle. Auf jeden Fall, ich sagte, okay, das mache ich. Und im Kommandement habe ich nichts anderes zu tun als ein Oberkellner für die Offiziere. Was tut's? Wir fuhren also los Richtung marokkanische Grenze. Und nach etlichen Stunden erreichten wir eine riesige Oase mit vielen Dattelpalmen. Und mit einmal sahen wir durchs Fernglas, dass einige Männer sich aus der Oase entfernten und flohen auf marokkanisches Gebiet. Und meine alte Gruppe, bei der ich morgens noch dabei war, kriegte den Befehl, durch diese Oase sie durchzukämmen und die Leute, die da drüben waren, rübergelaufen waren, auf die marokkanische Grenze zu schnappen. Aber meine alte Gruppe war knapp am Rande der Oase, da wurden sie bereits beschossen. Die Rebellen saßen in den Palmhainen und sie hatten präzise deutsche Waffen aus der Wehrmacht, aus der deutschen Wehrmacht. Sie hatten die Waffen ausgehoben aus irgendwelchen Lagern. Und als Soldat entwickelt man ein Gehör, wie präzis und genau Waffen sein können. Da war der deutsche Karabiner das K98, ein präzises Gewehr. Ich liebe Waffen. Ich muss das zu meiner Schande gestehen. Ich liebe immer noch Waffen. Und zum anderen die Maschinengewehre, das MG-42, das MG-38. Ich will jetzt keinen Vortrag über Waffenkunde halten, aber ich höre und hörte sehr genau, welch eine Art Waffe da geschossen hat. Sturmgewehre, die eigentlich den Fallschirmjägern gehörten. Und meine Offiziere und ich, wir warfen uns einige Meter weit auf den Boden, verschanzten uns hinter Palmen, was weiß ich. Über uns kreiste ein Hubschrauber, denn wir waren eigentlich eine Luftlandetruppe, das heißt, wir wurden sehr viel mit den Sikorsky-Hubschraubern in die Brennpunkte geflogen. Ich sah die Angst meiner Offiziere. Ich weiß nicht, was mich hielt, aber ich hatte keine Angst. Ich bin eigentlich kein mutiger Mensch, obwohl Helm Friedrika mir mal gesagt hat, der hat die Ruhe weg. Wie auch immer, ich sah die Angst meiner Offiziere. Mein Hauptmann lief schließlich darum mit einer Pistole. Und mit einmal hörten wir über Sprechfunk, dass der Pilot vom Hubschrauber sagte, ich habe eine Kugel in den Tank verpasst bekommen. Ich muss landen. Und wir haben dann Verstärkung angefordert und eine andere Kompanie war unterwegs. Es wurde dann noch viel geschossen. Wir haben zurückgeschossen und auch Gefangene gemacht. Und dann, nachdem wir die Oase halbwegs kontrolliert hatten, sah ich meine Kameraden, die ich am Morgen noch zum Teil gesprochen, gesehen hatte. Da lagen sie, junge Burschen, 18, 19 Jahre alt, aus Holland, aus Belgien, aus Spanien, aus Frankreich. Und als ich die da liegen sah, durchzuckte mich ein Gedanke. Wo sind die jetzt? Ich habe nicht viel von Gott gehalten und hatte auch nie von Gott gehört. Aber, und diese Frage ließ mich jahrelang nicht mehr los. Und ich hatte begriffen, Junge, wenn du heute Morgen nicht abgerufen wärst, dann lägst du da auch. Das war mir klar. Nun denn, ich machte meinen Dienst weiter, wurde entlassen, ging in die Zivilisation. Ich wurde noch gefragt, ob ich nach Djibouti gehen wolle als französischer Kolonialbeamter. Meine Frau hat später mal gelesen im Internet, dass die Schakale, die durch Djibouti gehen, vorher ihr Testament machen, weil es zu heiß ist. Aber mir war klar und ich habe deutlich gesagt, nein, ich gehe zurück in die Zivilisation. Bei diesem Haufen hier will ich nicht bleiben. Und ich ging dann nach Frankreich. Und wenn Sie Legionär gewesen sind in Frankreich, dann sind Sie ein besonderer Mensch. Und ich habe eine Arbeit bekommen in einer Krebsnachsorgeklinik. Ja, und das war eine schöne Zeit. Und eines Tages kriegte ich ein Telegramm von meiner Schwester: Mutti, tödlich verunglückt, bitte kommen. Ich war eigentlich von meiner Familie entfremdet durch die Jahre. Ich war das schwarze Schaf, wer geht schon in die Fremdenlegion? Und ich war auch kein braver Junge gewesen, auch in meiner Jugend nicht. Und also fuhr ich zur Beerdigung meiner Mutter. Nachdem diese Zeremonie erledigt war, fuhr ich wieder zurück nach Frankreich. Und ich machte einen auf Hitchhiking, Autostop. Und nachts auf der Autobahn hält ein Auto an. Ein Mann lud mich ein, einzusteigen. Und es stellte sich nach den ersten Sätzen heraus, er war Amerikaner und er war Christ, ein Mennonit. Er hieß Elmar Klaassen. Und wenn man den Namen Klaassen hört, dann weiß man, dass die Mennoniten früher, Jahrzehnte früher in Russland gewesen sind. Willi, das wirst du bestätigen können. Wir kamen beide ins Gespräch, er hat mir wohl ein Zeugnis erzählt. Und durch ihn bin ich dann weitergekommen in die landeskirchliche Gemeinschaft Lütjehaus nach Frankfurt. Und es ging mir da sehr gut. Die Kameraden besorgten mir eine Arbeit im Straßenbau. Da habe ich gut verdient und wollte Tiefbauingenieur werden. Und die Geschwister sagten, nein, du wirst Prediger. Was willst du machen? Und so ging ich in das Brüderhaus Tabor nach Marburg, Seminar für innere und äußere Mission. Da habe ich zum ersten Mal Kühe melken gelernt. Ich will Prediger werden und soll Kühe melken. Gut. Ich hatte dann ein Motorrad und bin dann am Wochenende mal rausgefahren, habe Kühe gemolken und ausgemistet. Ja, und dann habe ich meine Lebensbeichte erzählt. Das haben die Geschwister erwartet. Meine große Auszeichnung von einem General musste ich vernichten. Die Geschwister haben gesagt, das ist nicht geistlich. All deine Freunde, ich habe geraucht wie ein Schlot. Und da haben sie gesagt, hör auf zu rauchen. Das passt nicht zu einem Christen. Und von heute auf morgen habe ich aufgehört. Und es ging durch Gottes Gnade, muss ich sagen. War kein Problem. Und ja. Und zwei Männer aus der Gemeinschaft, die sagten mir, die befahlen mir, du musst jetzt hingehen zu deiner Familie und bezeugen, dass du Christ bist. Mache ich. Und sie fuhren mich hin. Mein Vater war überzeugter Kommunist. Und als er den Realkommunismus kennenlernt, musste er fliehen, weil der Bürgermeister ihn angerufen hat und hat gesagt, Fritz, heute Nacht kommen Sie und schleppen dich nach Sibirien. Und da ist er getürmt. In den Westen, in die Westzone, so hieß das damals. Und so ging ich zu meinem Vater und sagte ihm, Papa, ich gehöre jetzt zu Jesus. Kein Kommentar. Dann habe ich ihn später beerdigen müssen, bevor ich meinen 38-jährigen Bruder beerdigen musste. Ungläubige Männer, Alkoholiker. Und plötzlich erinnerte sich die Familie, ach, wir haben ja einen frommen Bruder, der kann das doch machen. Gottes vorlaufende Gnade. Ich habe erkannt, Gottes vorlaufende Gnade begann mit dem Befehl des Oberleutnants, als er sagte, Sie bleiben nicht mehr in Ihrer Gruppe, Sie fahren mit uns im Kommandement. Das war der erste Punkt, Gottes vorlaufende Gnade. Und der zweite Punkt war, als ich nachts auf der Autobahn stehe, und da hält ein amerikanischer Christ und sagt, Junge, steig ein. Ja, Gott hat schon manchmal eine seltsame Taktik, Ich erlebe das bis heute in meinem Leben, dass ich denke, Herr, muss das denn jetzt sein, ausgerechnet? Ja, so macht er das, dass wir uns immer wieder neu wundern, dass Gott manchmal Haken schlägt wie ein Hase und der Hund steht dumm, dämlich da und kann die Sache nicht erklären. Ich bin dann, wie gesagt, im Predigerseminar gewesen, wurde Prediger, war dann CVM-Sekretär und eines Tages kam die Landeskirche und sagte, wir haben so viele vagante Pfarrstellen, kommen Sie rüber und helfen Sie uns. Und dann habe ich noch ein bisschen studiert und bin Pfarrer der Landeskirche geworden von Kurhessen und Waldeck. Da war ich fast 30 Jahre. Ja, eine schöne, anstrengende Zeit. Gottes vorlaufende Gnade. Wie gesagt, Gnade. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast dich meiner angenommen in der Wüste im dürren Land, so sagt es dein Prophet Hosea. Herr, ich habe dich nicht gekannt, aber du hast mich gesehen, du hattest mich gesehen. Und du hast mein Leben vor dem Tod errettet. Und du hast meinem Leben ein Ziel gestellt, in meinem Lauf Gelingen gegeben und Segen. Ich danke dir, Herr, und rühme deinen Namen. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne dich und behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.